Ich grüße euch zur Predigt. Wir vergeben unseren Schuldigern, ist unser Thema heute. Kurzer Rückblick. In der letzten Woche haben wir uns mit dem spannenden Thema beschäftigt. Vergib uns unsere Schuld. Und dort haben wir 4 Punkte miteinander erarbeitet. Darf ich mal kurz Handzeichen haben? Wer hat die Predigt gehört? So ungefähr. Zumindest war er mit seinem Leib anwesend. Ob du sie gehört hast, weiß ich nicht. Wir haben 4 Punkte miteinander erarbeitet. Und zwar ging es darum, erstens, wir brauchen doppelte Erkenntnis. Wir haben dort gesehen, wenn wir Gott erkennen, erkennen wir auch uns. Wenn wir sein Herz erkennen, erkennen wir unser Herz. Und dann erkennen wir, wir sind nicht so wie er. Wir sind nicht so, wie wir sein sollten. Und daraus folgert Punkt 2, wir verletzen unsere Pflichten. Das ist der Begriff der Schuld, Schuldigkeit, Pflichtverletzung. Dass wir als Menschen in Gottes Schöpfung gestellt sind, mit gewissen Pflichten und auch natürlich Rechten, aber dadurch, dass wir nicht so sind wie Gott und in Sünde gefallen sind, ermangeln wir der Herrlichkeit, die wir bei Gott eigentlich haben sollten, die Gott uns zugedacht hat. Und deswegen gibt es Pflichtverletzungen, Schuldigkeit in unserem Leben und haben uns den glorreichen Punkt 3 angeschaut. Unsere Schuld wurde beseitigt. Dort haben wir aus dem Kolosserbrief einen Text betrachtet, dass der Schuldschein, wo unsere Schulden aufgeschrieben sind, beseitigt wurde durch Jesus Christus, dass er ans Kreuz gegangen ist und dass unsere Schuld, die uns festnageln will, dass Jesus diese Nägel genommen hat und sich auf unsere Schuld hat festnageln lassen, damit wir frei sein können. Und haben uns dann zum Schluss damit auseinandergesetzt, dass so sehr wir das tägliche Brot brauchen, so sehr brauchen wir auch die tägliche Vergebung von Gott. Jetzt ist es so, dass in Matthäus 6, wo dieses berühmte Vater unser steht, es nicht einfach nur heißt, vergib uns unsere Schuld, sondern es gibt diesen herausfordernden Zusatz. Zwar seht ihr das ja auch hier. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das war kein Ausrutscher, was Jesus dort gesagt hat, sondern das war bewusst kalkuliert, was er dort sagt und hat uns das als Vorbild gegeben. Wenn du Vergebung deiner Schuld erbittest, dann hab diesen nächsten Punkt auch im Blick. Vergibst du deinen Schuldigern? Und das ist tatsächlich eine harte Wahrheit im Vaterunser. Es ist eine harte Wahrheit. Deine Unversöhnlichkeit, wenn du nicht bereit bist, dich zu versöhnen, zu vergeben, dann hat das unmittelbare Konsequenzen auf deine Beziehung mit Gott. Deine Beziehung ist abhängig davon, ob du anderen vergibst. Jesus entlässt uns nicht einfach und sagt, vergib du meine Schuld, Herr, und dann gehe ich weiter und mach so, wie ich will. Du bist in die Pflicht genommen. Du stehst in Verantwortung. Und wenn du nicht bereit bist, deinen Mitmenschen, die sich auch schuldig machen, die ihre Pflichten verletzen, dich zu respektieren, dich zu lieben, dich wertzuschätzen, dich zu behandeln wie ein Menschen, sollte eigentlich Standard sein, aber wie oft passiert es, dass es nicht der Fall ist. Ja? Da fordert Jesus von uns die Bereitschaft zur Vergebung und wenn nicht, dann hat das Konsequenzen für deine Beziehung mit Gott. Und tatsächlich ist das eine konsequente Lehre in der Bibel. Es ist nicht nur einmal, dass das irgendwie vorkommt. Unser Verhalten hat einen Effekt auf unsere Beziehung mit Gott. Denn interessant ist, dass wenige Verse nach dem Vater unser, wir befinden uns ja in Matthäus 6, Vers 12 jetzt, ja, nach dem Vater unser, die Verse sind vielleicht nicht so bekannt, in den Versen 14 bis 15, legt Jesus nochmal nach. Das kann man natürlich nur sehen, wenn man auch seine Bibel da hat oder wenn man hier auf diese schicke Folie schaut. Dort heißt es, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Es ist interessant, dass nach dem Vater unser Jesus nochmal ausholt, nochmal einen Rückgriff macht auf das Vater unser, ausgerechnet bei diesem Thema der Schuld. Ausgerechnet bei dem Thema, wo wir vergeben sollen. Und so lesen wir tatsächlich in Matthäus 5, Vers 7. können wir ein ähnliches Prinzip sehen. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Lukas 6, Vers 37. Ihr sollt mal auf den Geschmack kommen, wie durchgehend dieses Prinzip ist. Dort heißt es, verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Wie handelst du? Markus 11, 25. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, euch eure Übertretungen vergibt. Wer sich also weigert zu vergeben, und ich glaube, das ist ein Thema tatsächlich heute, was jeden betrifft. Niemand kann sich da rausnehmen, denn jeder von uns wurde schon verletzt. Jeder. Und vielleicht hast du auch gerade so eine Situation. Ist vielleicht ganz gut für diese Predigt, sich das vor Augen zu malen. Gegen wen habe ich was? Wer hat mir wehgetan? Meine Eltern? Meine Kinder? Mein Ehepartner? Meine Kollegen? Mein Chef? Mein Nachbar? Mein Pastor? Wer sich weigert zu vergeben, und das sehen wir im Vaterunser, der stellt Gottes Vergebung für sich selbst in Frage. Und er verachtet am Ende des Tages Gottes Bereitschaft, einem zu vergeben. Wenn du nicht bereit bist zur Vergebung, dann solltest du dir immer folgende Frage stellen. Wenn du sagst, boah, nee, den kann ich nicht vergeben, dann stell dir folgende Frage. Wenn du gerade so für dich selber betest, möchte ich, dass Gott mir so vergibt, wie ich anderen vergebe? Möchte ich, dass Gott mir so vergibt, wie ich anderen vergebe? Und jeder von uns, der auch nur ein kleines Gespür hat für Gott und für seine Stellung vor ihm, der wird sagen, ich brauche vollkommene Vergebung. Ich brauche einen kompletten Freispruch. Die Last muss mir komplett genommen werden, nicht nur ein bisschen. Meine Schuld muss komplett getilgt werden. Ich möchte ein freies Gewissen haben. So, wenn ich das möchte, dann habe ich selber auch was zu tun. Wie gehe ich jetzt mit meinem Nächsten um? Möchte ich, dass Gott mir so vergibt, wie ich anderen vergebe? Das bedeutet, wenn du anderen nicht vergibst, wird er dir auch nicht vergeben. Und das bringt in das Vaterunser eine krasse Würze rein. Dein Verlangen nach Rache oder Vergeltung, dein Ausharren in Bitterkeit wird Gott hindern, dir zu vergeben. Du kannst den ganzen Tag nach dem Vaterunser, wenn du es gebetet hast, dann kannst du den ganzen Tag singen, mir ist vergeben. Wenn du nicht bereit bist, deinem Nächsten zu vergeben, dann wird Gott gehindert, an deiner Unversöhnlichkeit vorbeizukommen und dir zu vergeben. Deswegen sagt mein guter Freund Charles Spurgeon im 19. Jahrhundert, das ist eine sehr einseitige Freundschaft, aber dennoch ist sie konstant. Er schreibt zum Vater Unser: Wenn du anderen nicht vergeben hast, liest du dein eigenes Todesurteil, wenn du das Vater Unser wiederholst. Wenn du anderen nicht vergeben hast, liest du dein eigenes Todesurteil, wenn du das Vater Unser wiederholst. Das ist wirklich ein ernstes Thema. Es ist wirklich wichtig, dass wir erkennen, wie wichtig es Gott ist. Einerseits, darauf haben wir uns letzte Woche gestürzt, wie wichtig es Gott ist, wie es ihm auf dem Herzen ist, uns freizusprechen. Dass wir Freude haben. Dass wir Frieden haben. Aber meine Lieben, Gott hat auch ein Interesse, dass dein Nachbar neben dir auch diesen Frieden miteinander erlebt. Gott ist nicht irgendjemand, der sagt, Hauptsache du feierst deinen Gottesdienst bist fromm und du hast deine religiösen Praktiken und zeigst irgendwie, dass du ein Christ bist und dein Verlangen ist nur, dass in der Vertikalen alles in Ordnung ist. Jesus hat gesagt, das wichtigste Gebot ist, Gott zu lieben, oder? Aber hat er da den Punkt gesetzt? Und deinen Nächsten wie dich selbst. Es soll nämlich auch in die Horizontale gehen. Und so sehr Gott ein Verlangen hat, dass du mit ihm in versöhnter, ungetrübter Gemeinschaft zusammen bist, so sehr brennt Gottes Herz dafür, dass du dich aussöhnst. Dass du dich aussöhnst mit denen, die sich schuldig gemacht haben an dir. Wenn wir hier so im Club sind, der die ganze Zeit davon spricht, hab Gott lieb, aber wir schauen nicht in unsere Beziehungen, auf der Horizontalen, dann ist das alles nur frommes Gelaber. Wenn du nicht bereit bist, in deine Familie hineinzugehen und Vergebung auszusprechen, vergiss den Gottesdienst heute. Du hast Hausaufgaben zu tun. Matthäus 18, Vers 32 bis 35 haben wir in der letzten Woche im Lesungstext gehört und ich möchte noch mal einige Verse daraus wiedergeben, wo ein Mensch, der sogenannte unbarmherzige Knecht, eine große Schuld erlassen bekommt von seinem Herrn, von seinem Herrn und er dann wiederum jemanden, der ihm eine viel, viel kleinere Schuld schuldig ist, nicht vergibt und jeden Cent von ihm einfordert. Und dann heißt es in Vers 32 bis 35, da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm, böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Wow! Ich verbinde in der Regel nicht solche Worte mit meinem himmlischen Vater. Aber der Vater bleibt dabei. Habt Frieden untereinander. Habt Frieden untereinander. Es ist richtig, dass wenn wir sehr stark verletzt wurden und wenn du gerade denkst, ja, ich habe keine Ahnung, wie ich verletzt wurde, glaub mir, jeder in diesem Raum, jeder in diesem Raum wurde schon verletzt. Und auch massiv. Es ist wahr, dass Vergebung von uns manchmal viel abverlangt. Viel abverlangt. Aber Jesus ist ganz eindeutig, wenn du nicht vergibst, verlangt das noch viel mehr von dir ab. Noch viel mehr. Es ist eine Herausforderung zu vergeben. Aber diese Herausforderung, von der Jesus spricht in Matthäus 18, und in Matthäus 6 beim Vaterunser, die ist weitaus größer. Die ist weitaus größer, als meinem Gegenüber zu vergeben. Und weil das so klar ist, ist es auch selbstverständlich, wenn auch im Matthäus-Evangelium, es ist interessant, dass das Matthäus-Evangelium viel darüber spricht, wo das Vaterunser seinen Platz hat. Es ist auch klar für uns, oder sollte klar werden, dass unser Gebet, es geht ja heute ums Gebet oder dieses Jahr, dass unser Gebet völlig ohne Wert und Nutzen ist, wenn du nicht vergibst. In Matthäus 5, Vers 23 bis 24, Jesus hat eine Szene des alttestamentlichen Tempeldienstes vor Augen. Die Gottesdienste wurden dann noch ein bisschen anders gefeiert mit Opfergaben und so. Dort heißt es, wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar, und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lasse deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da. Übersetzt in unsere heutige neutestamentliche Gemeindezeit, wir haben hier keinen Altar. Die Gaben, die wir heute darbringen, sind unsere Anbetung. unser Lob, unser Gebet, was wir miteinander vor Gott bringen, es hat keinen Nutzen und keinen Wert, wenn wir in unserem Herzen wissen, hier ist Unversöhnlichkeit. Hier wurde Vergebung noch nicht ausgesprochen. Dann wird dein Gebet, so schön und so bibeldurchtränkt es auch sein mag, einfach nur verpuffen. Einfach nur in Schall und Rauch aufgehen. Wir sehen im Neuen Testament, dass die herzliche Bereitschaft zur Vergebung darauf hindeutet, also wenn man wirklich vergeben möchte, aus ganzem Herzen, auch wenn es schwer ist, dass man zu denen gehört, die Gottes Gnade und Vergebung nicht nur gehört haben, denn von der hören hier gerade im Raum alle. Aber diejenigen, die eine Bereitschaft haben in ihrem Herzen, wirklich ganz zu vergeben, sind diejenigen, die nicht einfach nur gehört haben, sondern die diese Vergebung und auch Gnade Gottes geschmeckt haben, die sie persönlich erlebt haben, die aus ihr leben und die diese Vergebung für ihr eigenes Leben wertschätzen. In Epheser 4, Vers 32 kann Paulus deswegen auch sagen, vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Gott erwartet übrigens von dir nichts, was er nicht selber schon in Perfektion vorgemacht hat. Es ist nicht so, dass Gott sagt, ich habe eine unmögliche Aufgabe für dich, ich schaffe sie auch nicht und du kannst es ja mal probieren. Sondern Gott ist immer derjenige, der zuerst geht. Alles, was wir tun, ist immer nur Reaktion auf das, was Gott schon viel, viel perfekter gemacht hat vor uns. Deswegen kann es keine Unmöglichkeit in dieser Sache geben, weil Gott selber von Herzen bereit ist, dir zu vergeben. Und das hat er auf Golgatha ziemlich eindeutig und glasklar gezeigt. Und weil er vorausgegangen ist, können wir laut Epheser 4, Vers 32 sagen, hey, Gott hat mir in Christus vergeben, hat das Wichtigste gegeben, was Gott der Vater hatte, seinen eigenen Sohn, hat den Zorn Gottes über meine Schuld ihn treffen lassen statt mich, damit ich leben kann und freigesprochen bin. Ja, was kann es da noch geben, dass ich nicht vergebe? Wenn selbst Gott, der es nicht nötig hat, der über uns steht und sagen könnte, wisst ihr was, Pöbel, ihr Nichtsnutze, ihr seid wie Würmer. Wer bin ich, dass ich mich so herabbeugen muss auf Augenhöhe und euch vergeben soll? Er macht sogar noch weiter. Jesus ist nicht nur auf Augenhöhe gekommen. Jesus ist zu unseren Füßen gekommen und hat sie gewaschen. Wie viel mehr wir, die wir alle auf Augenhöhe sind, auch wenn wir versuchen, durch unsere Titel und so weiter und so fort, uns ein bisschen unter so ein Podest hier, es ist immer sehr gut, ein bisschen über den anderen zu stehen. Aber meine Lieben, am Ende der Tage, wer bei Beerdigungen dabei war, weiß das. Da ist es egal, ob du ein Professor bist oder ein Doktor oder was weiß ich, was du dir geleistet hast, da sind wir alle nur Menschen. Und wenn wir in Gott ein Vorbild haben, der in Christus die komplette Herrlichkeit hinter sich gelassen hat, um uns nahe zu kommen und uns bereitwillig von Herzen zu vergeben, sollte es nicht für uns dann natürlicher sein zu sagen, hey, ich bin nicht über dir, ich bin sogar genau auf deiner Ebene. Warum sollte ich dann sagen, nee? Unser Vorbild in Jesus zeigt uns tatsächlich was anderes. In Kolosser 3, Vers 13 sagt Paulus das auch nochmal. Vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Vor allem interessant ist, dass in diesen ganzen Versen es vorrangig um Beziehungskonstellationen geht, die wir in der Gemeinde finden. Ja, das sind nicht die vergebt denen da irgendwo draußen. Das auch, steckt da auch mit drin. Aber Paulus weiß ganz genau, welche Dynamiken sich auch in einer christlichen Gemeinde, welche Dynamiken sich entwickeln können. Dankeschön. Wir predigen zusammen. Amen. Schaut euch nochmal diese Verse an. Wisst ihr, was wir daran sehen können? Wenn ein Mensch
inspiriert von Gottes Liebe und von Gottes Vergebung. Wenn ein Mensch vergibt, dann ähnelt er in dieser Vergebung am allermeisten Jesus Christus. Es gibt wahrscheinlich keine Tätigkeit, die wir als Mensch tun können, die uns ähnlicher sein lässt als in der Vergebung. Denn das ist Jesu Herz. Wenn du sagst, ich will sein wie Jesus, wenn du wirklich so sein willst wie Jesus, vergib. Denn hierin ähneln wir unserem Meister, unserem Erlöser, unserem Herrn und unserem Freund am allermeisten. Wiederum, wenn wir unversöhnlich sind, unterscheiden wir uns am allerradikalsten von Jesus Christus. Das bedeutet, wenn jemand sagt, ich folge Jesus nach, ich möchte mein Leben mit ihm leben, aber unversöhnlich ist, sagt er eigentlich, ich möchte nicht so sein wie du. Ich möchte nicht, dass man an meinem Wesen, an meinem Verhalten dich wiederentdeckt. Aber das ist eigentlich genau die Arbeit des Heiligen Geistes, wenn wir an Jesus glauben, dass der Heilige Geist unser Herz, das heißt unser Charakter, das Innerste in uns so weit verändert, dass wir in das Ebenbild Jesu abgeglichen werden. Wir werden wieder synchronisiert in das, wie sich Gott eigentlich gedacht hatte. Und die Vergebung, meine Lieben, ist da ein zentraler Punkt. Sind nicht nur die Dinge, wie gehst du mit, wie ist dein Konsum, wie gehst du mit Suchtmitteln um, wie gehst du mit sexueller Unmoral um, das sind alles wichtige Themen. Wer mich kennt, weiß das, dass ich auch gerne über diese Dinge spreche und ich sie auch wichtig finde, gerade in unserer heutigen Zeit, über Ethik und so weiter. Aber du kannst in allem perfekt sein in diesen Dingen, völlig unantastbar und unangreifbar. Ich handle doch so in allen Dingen, wie Gott es gefällt. Aber wenn du ein hartes Herz hast gegen deinen Mitmenschen, dann ist das alles nichtig. Dann wird das alles auf einmal komplett egal. Weil du nicht erkannt hast, oder noch nicht erkannt hast, wie gerne Gott dir vergeben hat. Das bedeutet, wenn wir nicht vergebungsbereit sind, gibt es keinen Anhaltspunkt in unserem Leben dafür, dass wir in Wahrheit wiedergeboren sind, dass wir ein neues Leben von Gott empfangen haben. Ein unversöhnlicher Geist deutet darauf hin, dass es keine Präsenz des Heiligen Geistes in uns gibt. Denn der Heilige Geist, den Gott einem gibt, ins Herz schenkt, ist kein unversöhnlicher Geist. Aber wer über einen langen, langen, langen Zeitraum in seiner Bitterkeit feststeckt und nicht in diese Bereitschaft der Vergebung kommt, der kann sich nicht hinstellen und sagen, ich bin ein Kind Gottes und der Heilige Geist wirkt in meinem Leben. Nein. Nein. Du machst dir vielleicht was vor. Es ist vielleicht ein frommes Spiel, was du treibst. Aber Jesus hat ganz klar gemacht, durch diese Passagen, was das Qualitätsmerkmal eines Kind Gottes ist, eines Kindes Gottes ist. Und das ist die Vergebung, die man empfangen hat, gerne weiterzugeben. Heißt nicht, dass es einfach ist, aber gerne weiterzugeben. Das ist das unter anderem ein Qualitätsmerkmal der Kinder Gottes. Wie komme ich darauf? In Matthäus 12, Vers 34 lesen wir diesen sehr bekannten Vers. Aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Als ich über diesen Vers nachdachte, ist mir meine Tochter eingefallen. Weihnachten ist ja jetzt schon ziemlich lang her. Als meine Tochter zu Weihnachten jeden Tag nach Hause kam und Jingle Bells gesungen hat, Jingle Bells und so weiter, dachte ich, okay, ist ja Weihnachten, als sie im Januar weitergesungen hat. Ja, dachte ich, okay, Weihnachten steht mir jetzt auch langsam hier.
Deko kann auch bald abgeräumt werden und dann auch die Lieder bitte. Ein Jahr bitte nicht mehr hören. Ja, Februar, März. Aber dass sie heute Morgen am 12. Mai immer noch Jingle Bells singt, ja, deutet ja irgendwie darauf hin, dass diese Zeit irgendwie was mit ihr gemacht hat. Und auch, dass das Lied irgendwas in ihr gemacht hat. Und dass diese Melodie sich in ihr Herz geschrieben hat. Und sie wahrscheinlich bis zum nächsten Dezember immer Jingle Bells singt. Sei es drum. Aber es war für mich eine schöne Illustration, was es bedeutet, wenn unser Herz von etwas begeistert ist und voll ist. Wenn es erfasst ist, dann brauche ich nicht den 24. Dezember, um Jingle Bells zu singen, sondern dann mache ich das permanent und egal, was die anderen davon halten. Und meine Lieben, so ist das auch mit unserer Vergebungsbereitschaft. Wenn aus deinem Herzen nicht Vergebung kommt, dann ist in deinem Herzen keine Vergebung Gottes angekommen. Denn wenn du dort angekommen wärst, wenn Vergebung Gottes in deinem Herzen Platz genommen hätte, so wie es Gottes Verlangen ist, dann würde es automatisch aus deinem Munde fließen, dass du bereit bist, zu deinem Nächsten zu gehen und zu sagen, es ist hart, aber ich will dir vergeben. Meine Gefühle sind noch dort, in Timbuktu. Aber ich stelle mich jetzt nicht auf meine Gefühle und auf meine Emotionen, sondern auf meinen Glauben. Und meine Gefühle haben gefälligst, dem nachzufolgen. Wisst ihr, das hat auch etwas mit Selbstbeherrschung zu tun. Ob ich meine Emotionen, ob ich den Einhalt gebieten kann. Oder ob ich einfach sage, nur das, was ich jetzt gerade fühle, das will ich tun. Ich hoffe für dich nicht. Und ich hoffe auch für deine Mitmenschen nicht. Das wäre nämlich brutal, wenn wir nur das täten, was sich gerade so irgendwie anfühlt, dass wir es tun wollen. Wenn meine Kinder morgens am Bett stehen, gibt es ganz viele Gefühle in mir, die nicht sagen, aufstehen, Zähne putzen mit denen und so weiter. Aber da hat niemand gefragt, ob ich Bock drauf habe. Das ist ein sehr läppischer Vergleich. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und meine Lieben, in Matthäus 18, ich habe ja von diesem unbarmherzigen Knecht gesprochen, haben wir genau diese Dynamik. Aus seinem Munde kam etwas heraus, ich will jeden Cent von dir zurückhaben, den du mir schuldest. Und das waren, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, wie viele Denare waren das? 100 Denare. Und jo, er hat aber eine Schuld gehabt von 10.000 Talenten. Das 10.000 Talente kannst du in deinem Leben zu dieser Zeit nicht verdienen. So viel Geld hat er verschleudert. Kannst du nicht verdienen. Und 10.000 Denare ist ein Müh dagegen. Wenige klitzekleine Prozent davon. Das bedeutet, Vergebung ist in seinem Herzen nicht angekommen. Obwohl er Vergebung gehört hat. Oder? Sein Herr hat ihm gesagt, ich will dir vergeben. Hat er gehört. So wie Sonntag für Sonntag hier Leute sitzen, die auch von dieser Vergebung hören. Aber ob das, was an Wahrheit Gottes zu deinen Ohren gekommen ist, auch in dein Herz gedrungen ist, zeigt sich. Nicht am Sonntag, sondern am Montag bis Samstag. Ob das wahr geworden ist für dein Leben. Dieser unbarmherzige Knecht aus Matthäus 18 gleicht einem Menschen, der von Gottes Gnade und Barmherzigkeit gehört hat. Aber anstatt sie mit offenen Armen zu ergreifen, hat er die Fäuste geballt und sagt, danke für diese Vergebung. Und als nächstes schleudert er diese Fäuste direkt in das Gesicht seines Mitknechten. Aber Gottes Gnade und Vergebung kann man nicht mit geballten Fäusten empfangen. Wenn du von Gott gesegnet sein möchtest, dann kannst du nicht die Fäuste in die Tasche stecken, sagen, Herr, segne mich und vergib mir meine Schuld. Das funktioniert so nicht. Wir müssen erstmal anfangen, loszulassen. Jetzt, Herr. Jetzt ist ein guter Moment. Bitte, vergib mir. Diesen Punkt möchte ich gerne abschließen mit einem Zitat von Henry Blackaby, Ein Andachtsbuch hat dieser Mann geschrieben, kann ich empfehlen. Gott erfahren heißt das Andachtsbuch. Dort schreibt er, Jesus hat nicht gesagt, dass die Welt ihn durch unsere Wunder, unsere tollen Glaubensberichte oder unser riesiges Bibelwissen erkennen wird. Nein, sie wird ihn durch die Liebe erkennen, die die Christen zueinander haben. Sind Wunder etwas Schönes, was auch den Glauben der Bibel irgendwie ausmacht? Ja, schon. Ich bete auch für Wunder. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt manche verfahrene Situationen in meinem Leben, in anderen Leben, wo ich denke, Herr, tu ein Wunder. Das ist alles wichtig. Glaubensberichte, tolle Glaubensberichte. Wer mag das nicht hören? Bibelwissen. Hallo? Ich habe Theologie studiert, finde ich richtig gut. Möchte ich euch auch gerne vermitteln. Aber Jesus Christus wird man nicht an diesen Dingen erkennen, sondern ob die Wahrheit Gottes, die von oben auf unsere Ohren prasselt, ob sie in unser Herz geht und wirklich wahr wird unter uns. Wahrheit muss ich bewahrheiten. Hört sich jetzt ein bisschen platt an, ne? Aber Wahrheit muss ich in unserem Leben bewahrheiten. Ansonsten ist das nur nettes Gerede. Okay, nächster Punkt. Vergebung ist, ich habe euch das aufgeschrieben, weil jetzt natürlich die Frage ist, weil immer du sagst, so, man soll vergeben und man, das ist jetzt irgendwie wichtig, dass ich das tue, aber was bedeutet das überhaupt? Was bedeutet vergeben? Vergebung ist ein dreifaches Versprechen. Die Schuld gegenüber dir selbst, deinen Mitmenschen und dem Täter nicht wach zu halten. Das, was ich jetzt sage, habt ihr auch schon vor ungefähr 3 Jahren hier gehört. Jetzt nicken alle, klar, haben wir noch voll da. Aber ich denke, für mich wiederhole ich es einfach mal. Also Vergebung ist ein dreifaches Versprechen, die Schuld, die ich erlebt habe, gegenüber mir selbst, meinen Mitmenschen und dem Täter nicht wach zu halten. Wir beginnen mal bei uns selbst. Und ich glaube, das ist die allergrößte Herausforderung, die Tat, die an mir begangen wurde, die Verfehlung, die an mir begangen wurde, nicht ständig in meinen Gedanken zu wiederholen und damit am Leben zu halten. Ja? Wenn dir jemand etwas Grausames angetan hat, dieses Kopfkino, worin man sich hineinsteigert, hineinbewegt und diesen Film nicht abreißen lässt und darin förmlich aufgeht, beachtet, Jesus hat gesagt, wir sollen vergeben, nicht vergessen. Jesus hat nicht gesagt, vergesst die Schuld, die an euch getan wurde, sondern er hat gesagt, vergibt. Und vergeben und vergessen sind 2 unterschiedliche Dinge. Ich sage das deswegen, weil diese zwei Punkte oft in christlichen Kreisen vermischt werden. Und man sagt ja, vergeben und vergessen. Gut, wenn du mit so einem Gedächtnis wie ich gesegnet bist, dann passiert dir das tatsächlich. Das kann wirklich vorkommen. Es ist schon oft passiert. Ich bin auch dafür Gott dankbar, dass ich das kann. Es ist toll, wenn man das kann. Ich habe vieles vergessen, was ihr schon an mir getan habt. Nee, tatsächlich. Aber das ist nicht immer so. Es gibt Dinge, die mir angetan wurden. Wenn ich möchte, kann ich sehr gut darüber nachdenken und kann mich darin suhlen und baden. Aber Jesus fordert auf, zu vergeben, nicht zu vergessen. Wie kommt das, dass auch in christlichen Kreisen gesagt wird, du musst vergessen? Dazu wird leider aus meiner Sicht Jeremia 31, Vers 34 oft als Beleg hinzuzitiert. Und dort heißt es, eine Rede Gottes, denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Haben wir das hier? Und an ihre Sünde werde ich nicht mehr denken. So, leidet Gott an Gedächtnisschwund oder Gedächtnisstörungen, wenn er uns vergeben hat? Wenn ich zu ihm gehe und irgendwie nochmal die gleiche Missetat, die gleiche Verfehlung bringe, sagt er, ich habe was, wie, was war gestern? Ich kann mich daran gar nicht mehr erinnern, Waldemar, was du gestern, ich habe es ja vergessen. Das sagt der Text nicht. Der Text sagt nicht, dass er uns die Schuld vergibt und vergisst. Der Text sagt, ich werde nicht denken. Also das bedeutet, wenn man etwas vergisst, dann ist das etwas Passives. Das passiert mir. Aber wenn ich nicht das, in einigen Übersetzungen heißt es, ich werde ihrer Missetaten nicht mehr gedenken, ist ein bisschen Luther-mäßig, ja. Das ist eine Aktion Gottes. Gott ist maximal aktiv, wenn es um unsere Schuld geht. In dem Sinne, dass er sagt, ich möchte es nicht aktiv hervorholen. Natürlich weiß Gott, was ich gestern getan habe und was ich vorgestern und im letzten Sommer getan habe. Er vergisst das nicht, aber er denkt daran nicht mehr. Er holt es nicht wieder hervor, dass es meine Beziehung heute zu ihm beeinträchtigt. Höchstens kann er zu mir sagen, warum bringst du das wieder hervor? Das haben wir geklärt. Das haben wir in der Vergangenheit geklärt. Und ich werde das nicht wieder hervorholen. Warum tust du es? Also es ist eigentlich ein Wort der Verheißung für uns, dass Gott nicht daran denkt. Gott vergisst es nicht, sondern er handelt aktiv. Biblische Vergebung, meine Freunde, ist ein Versprechen des Verzichts auf Vergeltung und Rache. Gott sagt, ich verzichte darauf, auf mein Recht. Ich lasse es sein. Deswegen hole ich es nicht immer hervor. Meine Lieben, vergessen und vergeben müssen wir unbedingt trennen, wenn du das nicht tust. Wenn das für dich in einem Topf ist, wird Folgendes passieren. Immer wenn du, meinetwegen Sven hat mir etwas angetan. Ich vergebe Sven, denn die Bibel sagt ja, ich soll es tun, weil mir vergeben wurde. Okay, ich möchte es gern tun. Wenn ich dann in 2 Monaten Sven sehe, kommt mir wieder die Situation in meinen Sinn. Ich erinnere mich daran und werde mir ein schlechtes Gewissen machen, weil ich denke, ich muss doch vergessen haben. Und ich denke, es kommt trotzdem noch in meinen Sinn. Und dann denke ich, ich habe was falsch gemacht. Und das wird mich zermürben, weil ich denke, ich habe noch nicht richtig vergeben. Denn hätte ich richtig vergeben, dann würde ich ja nicht mehr daran denken. Aber biblisch richtig ist, ich weiß, was da ist, aber ich möchte nicht, dass wenn ich jetzt Sven begegne, dass das, was passiert ist, zwischen uns steht, beiseite. Ich will nicht daran denken. Ich will das ihm nicht vorhalten. Versteht ihr? Vergessen und vergeben sind unterschiedliche Kategorien. Das bedeutet also, sei nicht nachtragend. Jesus erlaubt es uns nicht, nachtragend zu sein. Und jeder von uns kennt Menschen, die unfassbar nachtragend sein können. Zum Kotzen. Und das sind wir vielleicht selber auch manchmal. Keine Option, meine Lieben. Wir sind nicht nachtragend. Wir sollen es nicht sein. Denn Jesus ist es auch nicht, oder? Jesus ist nicht nachtragend. Wir sollen es auch nicht sein. Und die Vergebung ist total und kennt keine Ausnahme. Es gibt keinen Bereich an Schuldigkeit, die wir erleben könnten, wo wir sagen, das ist zu groß, um Vergebung zu empfangen. Nein, es gibt nichts, was in uns aufhalten sollte, diese Schuld wirklich zu begraben und immer wieder von uns abzuweisen, dass sie uns nicht lähmt. Matthäus 5, Vers 44. Liebt eure Feinde, und betet für die, die euch verfolgen. Nicht nur lasst sie in Ruhe und verkloppt sie nicht, sondern liebt und betet für sie. Wow. Darum geht es. Henry Blackaby, ich hatte eben gerade was von ihm zitiert, sagt, wenn du der Bitterkeit in deinem Leben freie Bahn lässt, weißt du die Gnade Gottes, die dich frei machen kann, ab. Bitterkeit versklavt, aber Gott steht schon neben dir, um deine Bitterkeit wegzunehmen und dir stattdessen seinen Frieden und seine Freude ins Herz zu legen. Bitterkeit, das resultiert bei Unversöhnlichkeit. Das resultiert dann, wenn ich die Schuld, die an mir getan wurde, mir gegenüber immer wach halte, in meinen Gedanken darin kreise. Ich werde bitter. Dankeschön. Sehr aufmerksam. Habt ihr noch ein bisschen Kraft? Ja? Solange Dani hier ist, kann ich bis abends predigen. Kommen wir zum nächsten. Wenn du vergibst, versprichst du, dass du den Täter nicht bei anderen in Verruf bringst. Wenn du vergibst, versprichst du, dass du den Täter nicht bei anderen in Verruf bringst. Es ist richtig, manchmal ist es notwendig, dass wir fremden Rat einholen, um Heilung zu erfahren. Dass wir in die Seelsorge gehen, dass wir jemand Unbeteiligtes hier hineinholen, um uns auszusprechen und diese Dinge zu klären und vor Gott zu bringen. Aber das ist ein schmaler Grat, meine Freunde. Seelsorgerlich in der Fürbitte über irgendwas zu sprechen oder zu tratschen. Schlechtes Gerede, Verleumdung hat keinen heilsamen Effekt. Wenn du das rumposaunst und rumträgst und den Täter diskreditierst, indem du allen erzählst und dass alle ein schlechtes Bild auf diese Person haben, glaub ja nicht, dass es irgendeine Erleichterung in deinem Herzen bewirkt. Das wird zu einer Droge, die du immer mehr brauchst, immer mehr. Und das wird keine Heilung geben. Du kannst noch 20.000 anderen, du kannst auf Facebook schreiben. Es wird keine Ruhe in deinem Herzen geben. Du denkst vielleicht, das wird eine gewisse Form von Erleichterung sein, wenn ich mir von der Seele rede. Aber wenn du einfach nur das Ziel verfolgst, einfach nur zu reden, einfach nur zu tratschen, dann hat das nicht nur eine negative Konsequenz für dich, sondern auch für die, die dir zuhören. In Hebräer 12, Vers 15 heißt es: Achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet. Also, dass man selber nicht mehr in diese Vergebung, in diese Gnade hineingeht. Warum? Warum ist das wichtig? Dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprost und euch zur Last wird und durch sie viele verunreinigt werden. Wenn du für dich persönlich entschließt, bitter zu sein, hat das nicht nur Konsequenz für dich allein. Du entscheidest für andere mit. Du entscheidest für andere mit. Und andere wird das genauso runterziehen wie dich. Und wird sie in den Abgrund stürzen aufgrund deiner Bitterkeit. Wir haben eine große Verantwortung. Wir können nicht einfach nur sagen, ich behalte das in meinem Herzen, ich bin nachtragend, nee, ich will das nicht vergeben. Gott sagt, es hat einen Effekt auf deinen Nächsten. Dein Herz wird davon voll sein und es wird über deinen Mund gehen, andere verunreinigen und du lädst dann Schuld auf dich, weil du nicht vergeben willst. Das bedeutet für uns, wenn wir in solche Situationen kommen, sollten wir für uns fest entschließen, ich will das Ende sein von schlechtem Gerede. Und ich möchte mich vom schlechten Gerede distanzieren. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich muss dir jetzt mal erzählen, was passiert ist. Und wenn du merkst, diese Person möchte eigentlich nicht damit abschließen, echtes Gebet dafür, persönlich in die Vergebung kommen, dann hör auf, dieses Gespräch zu führen und sag, ich rede mit dir in dieser Verfassung nicht. Denn das, was aus deinem Munde kommt, wird mir nur Schaden bringen. Aber wenn du wirklich beten möchtest, wenn du wirklich loslassen möchtest, wenn du vergeben möchtest, so wie Jesus vergeben hat, dann habe ich ein offenes Ohr für dich. Wenn nicht, dann wird das hier nichts mit uns. Wir dürfen da nicht zu Vehikeln von Bitterkeit werden. Wir dürfen uns nicht vereinnahmen lassen von verbitterten Menschen. Okay, kommen wir zum nächsten. Es ist auch ein Versprechen, wenn wir vergeben, es ist ein Versprechen, dass der Täter nicht bezahlen wird, indem wir ihn an seine Vergangenheit immer wieder erinnern oder beziehungsweise ihn spüren lassen, was in der Vergangenheit war. Wir bringen es vielleicht nicht so auf den Punkt mit Vokabeln, weil du das vor 10 Jahren bei mir gemacht hast, sondern durch gewisse Verhaltensweisen geben wir dem Täter, ich denke auch oft bei Ehepaaren, wenn da Dinge schiefgelaufen sind, dass wir unsere Methoden und Taktiken haben, um unseren Ehepartner wieder zu spielen. Du stehst bei mir in der Kreide. Du stehst bei mir in der Schuld. Und wenn du jetzt nicht spurst, wenn du jetzt nicht nach meiner Pfeife tanzt, dann werde ich es dich spüren lassen. Meine Lieben, das ist aber keine Vergebung. Um Gottes Willen, nein. Sicherlich ist es wichtig, mit dem Partner oder mit dem Täter, um allgemein zu sprechen, mit diesem Menschen zu sprechen über die Verletzungen, aber nicht auf eine beschuldigende und festlegende Art und Weise. Jetzt kommen wir an dieser Stelle zu einem Problem. Einige sagen, okay, ja, dass ich das für mich kläre, ist soweit in Ordnung, dass ich nicht mit anderen darüber rede. Ja, kann ich auch noch einen Haken hintermachen. Aber jetzt zu dem hinzugehen und zu sagen, ich vergeb dir, das fühlt sich für mich an, als wenn ich sage, du, war eigentlich halb so wild. War nicht so schlimm. Ist okay. Wie oft nach einem Streit werden diese Worte gesagt, ist okay. Das sind keine guten Worte. Ist okay, ist nicht das gleiche wie vergeben. Ist okay, ist, ich lass mal 5 gerade sein. Ja? Aber wenn ich jetzt sage, ich vergeb dir, dann habe ich das Gefühl, dann habe ich eine Angst, dass ich meine Not, die ich habe, leugne und dass ich die Tat noch billigen würde. Und so, du darfst gern nochmal schießen. Vergeben heißt nicht neutralisieren, vergeben heißt nicht gutheißen, vergeben heißt nicht unter den Teppich kehren. Wer dem Täter vergibt, sagt damit, ich vertraue darauf, dass Gott gerecht ist. Meine persönliche Revanche, meine persönliche Vergeltung lege ich in die Hände Gottes. Und ich werde mich nicht zum Richter aufspielen und dir meinen Schmerz spüren lassen. Meine lieben, Gott hat sich dafür verbürgt. Gott liebt uns zu sehr, als dass das, was uns geschieht, bei ihm einfach irgendwie abhanden gerät. In Römer 12, Vers 17 und 19, die Folie ist schneller als ich. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Das bedeutet, wenn mir jemand etwas tut und ich ihm vergebe, gebe ich Raum dem Zorn Gottes. Entweder passiert Folgendes, diese Person sucht Vergebung unterm Kreuz bei Jesus Christus, dann trifft der Zorn Gottes über diese Schuld Jesus Christus. Und wenn diese Person nicht unter das Kreuz kommt, dann bleibt die Schuld bei dieser Person und auch der Zorn Gottes über diese Person. Johannes 3, 36, falls dich das interessiert, wo diese Idee steht. Ja. Aber es ist nicht so, dass ich sage, übrigens, eigentlich ist doch gar nichts passiert. Nee, das nicht. Wir sind ja nicht doof. Natürlich ist da was passiert. Und das hat auch wehgetan. Aber ich verzichte auf Revanche. Gott ist Richter. Du tust gut daran, wenn du das auch mit Gott klärst. Ansonsten bleibt es bei dir. Aber ich werde jetzt nicht den Posten Gottes einnehmen und Richter spielen. Denn in dem Augenblick, wo ich das tue, erhebe ich mich über Gott und meine, es besser zu wissen als er. Aber ich glaube, Gott ist der Einzige, der das rechte Maß für Unrecht bemessen kann. Wir können das nicht. Gott ist es. Gott steht über uns. Wir sind alle auf einer Augenhöhe. Ich kann das nicht bemessen. Und ich sollte es auch tunlichst vermeiden und es Gottes Sache sein lassen. Okay, dann kommt noch eine praktische Frage, die ist mir wichtig an dieser Stelle. Muss ich vergeben, wenn der Täter uneinsichtig ist? Muss ich vergeben, wenn der Täter uneinsichtig ist? Ich möchte euch jetzt 2 Verse präsentieren aus dem Markus-Evangelium und Lukas-Evangelium. Seid ihr noch da? So? Also ich bin da. Markus 11, Vers 25. Das haben wir eben gerade gelesen. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit euch euer Vater im Himmel euch vergebe eure Übertretungen. Bitte lest auch nicht weiter unten. Seid mal kurz hier. Hier sehen wir vergeben, ohne Wenn und Aber. Einfach vergeben. Wenn du betest und du merkst, oh, da ist was, vergib. Okay? Lukas 17, 3 bis 4. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er es bereut, vergib ihm. Und wenn er 7-mal am Tag an dir sündigen würde und 7-mal würde wieder zu dir käme und spräche, es reut mich. So sollst du ihm vergeben. Merkt ihr den leichten Widerspruch in diesen Versen? Also auf das eine sehen wir, okay, vergeben ohne Bedingung. Aber Lukas hat das irgendwie vielleicht anders gesehen. War vielleicht so ein Rechthaber so, hat gesagt, nee, nur wenn er auch antanzt, dann sollst du auch vergeben. Das ist wirklich ein heißer Punkt, aber ein Punkt, der uns sehr weit bringen kann. Markus und Lukas haben eine unterschiedliche Perspektive auf die gleiche Sache und haben beide recht. Markus, der Vers oben, Markus 11, 25, beschreibt den vertikalen Vergebungsaspekt in meiner Beziehung mit Gott. Es ist auch die, wenn ich bete, wenn ich im Kontakt mit ihm bin, dann möchte ich vergebungsbereit sein, Vergebung aussprechen. Und das ist bedingungslos. Jeder Einzelne, der an mir schuldig geworden ist, wenn das in meinem Gebet vorkommt, hochkommt, dann vergebe ich das. Hey, ich vergib ihm. Er weiß nicht, was er getan hat. Und wenn er es wusste, noch schlimmer, aber trotzdem, ich vergebe ihm. Lukas ist eine andere Perspektive, nicht der vertikale Vergebungsaspekt, sondern der horizontale Vergebungsaspekt. Und der setzt Reue, Umkehr und auch die Bitte voraus, dass ich vergebe. Es sind zwei Aspekte der Vergebung. So hat im Prinzip Jesus das auch gemacht, indem er am Kreuz eine sehr klare Vergebung irgendwie ausgesprochen hat. Herr, vergib ihn. Ich will ihn das nicht nachtragen, vergib ihn. Aber wenn wir zu Christus kommen, dann kommen wir nicht, ah ja, du hast ja vergeben, ist ja alles gut. Nee, da brauchen wir auf der Augenhöhe-Perspektive die Vergebung. Und beide Aspekte sind zur Versöhnung notwendig. Aber wenn jemand mir etwas angetan hat und keine Idee hat, was da gerade passiert ist, dann werde ich ihm nicht einfach einen Freifahrtschein geben und sagen, lass uns nicht drüber reden. Ich habe das mit Gott schon geklärt. Nee, das ist zu flach, meine lieben Mitchristen. Einige handeln so. Gott sagt, wenn du mit mir in Kontakt bist, ich möchte sehen, dass du bereit bist. Ich möchte sehen, dass du loslässt, dass du keine Revanche möchtest. Ich möchte das sehen. Ich möchte das sehen, weil es zeigt mir, dass die Wahrheit von mir in deinem Herzen angekommen ist. Aber wenn du dann mit deinem Bruder und mit deiner Schwester unterwegs bist und sie sich gegen dich versündigten, so weise ihn zurecht. Wisst ihr, christliche Liebe ist nicht blind. Wir müssen über diese Dinge sprechen, damit es auch wieder zur Versöhnung kommt. So muss ich auch mit meinem Gott, der die Bereitschaft zur Vergebung hat, auch darüber sprechen, damit es zu dieser Versöhnung kommt. Zu dieser Klarheit, dass ich auch weiß, wie stehe ich gerade. In Matthäus 18 lesen wir ein ähnliches Prinzip über christliche Liebe. In Matthäus 18, Vers 15 heißt es, wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin. So geh hin. Überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn sich jemand an dir schuldig gemacht hat, dann gilt, wir haben gerade aus Matthäus 18 gelesen, dann gilt Matthäus 6, wenn du betest, vergib. Aber wenn jemand sich an dir schuldig gemacht hat, meine Lieben, Matthäus 18, Vers 15, was ich gerade gelesen habe, du hast eine Verantwortung. Klär das. Geh hin und sag, etwas steht zwischen uns. Zwischen uns steht etwas und ich möchte vergeben. Vor Gott habe ich das geklärt, aber zwischen uns braucht es eine Klärung. Und auf dieser Ebene möchte ich vergeben. So, ich komme zum Schluss. Wirklich. Es ging sehr viel um Zwischenmenschliches. Die Frage ist an dieser Stelle, wir befinden uns ja im Vater unser, zur Erinnerung. Was hat das alles mit Gebet zu tun? Warum sprechen wir über zwischenmenschliche Konflikte, wenn es eigentlich ums Gebet geht? Meine Lieben, es ist eigentlich ganz einfach. Wenn wir einander vergeben wollen, dann brauchen wir Gott dazu. Wir haben Gott nötig. Und Jesus bringt es durch das Vaterunser zum Ausdruck, Gott hört dir zu. Gott ist interessiert. Gott ist interessiert an deine Bitterkeit. Das muss nicht im Gebet rausgehalten werden, sondern bring es zur Sprache. Kläre das mit Gott. Sag es deinem Vater im Himmel. Gott hat Interesse an deinen Kämpfen. Die sollen wir nicht verschweigen und unter den Teppich kehren, sondern das Gebet ist der Platz, so, deswegen bringt es Jesus in dem Vater unser. Das Gebet ist der Platz, wo wir über diese Dinge mit unserem Gott sprechen können. Wo wir frei Schnauze, sage ich mal, einfach so sagen können, wie es uns geht. Und Gott bitten, Herr, ich brauche selber von dir Vergebung. Aber ich brauche auch Kraft, ich muss Kraft von dir empfangen, um anderen zu vergeben und Vergebung auszusprechen. Meine Lieben, das findet im Gebet statt. Wenn du das nicht in das Gebetsleben hineinlegst, die zwischenmenschlichen Konflikte, dann wirst du alle Nase lang scheitern, weil du aus deiner eigenen Kraft versuchst zu vergeben, aber die ist so schnell aufgebraucht, meine Lieben. Deswegen brauchen wir wirklich Gott, gerade bei ganz massiven Dingen, die immer hochploppen. Immer hochploppen. Da brauche ich nicht einmal am Anfang meines Christenlebens eine Vergebungsspritze von meinem Herrn, sondern das ist etwas, Herr, ich möchte nicht, dass mich das bestimmt und die Beziehung zwischen dem Täter und mir, das hat seinen Platz im Gebet. Deswegen möchte ich etwas tun, was in der Christuskonferenz letztes Jahr unser Markus Till, unser Referent, gemacht hat. Ich habe es ein bisschen variiert. Er hat ein Gebet mit uns gebetet oder ein Gebet vorgeschlagen, wenn wir jemanden vergeben sollten. Und das möchte ich ganz zum Schluss zeigen. Es heißt, Herr, ich vergebe so und so, was er mir angetan hat. Ich verzichte auf Rache, Revanche und Bitterkeit. Ich segne so und so für seinen weiteren Lebensweg und bitte dich, Gott, dass du ihm alles erdenklich Gute tust. Und das beginnt im Gebet. Wir machen jetzt Folgendes. Die Lobpreiser können schon mal nach vorne gehen. Wir werden jetzt gleich ins Gebet gehen. Aber ich möchte, dass wir jetzt nach dieser Predigt, das muss ja auch irgendwie verdaut werden, dass wir einen Moment der Ruhe haben und das Gebet stehen bleibt. Und ich glaube, ich muss euch jetzt nicht nochmal dazu auffordern, dass ihr euch selber in euer Leben hineinbegebt und schaut, wo sind da Dinge. Ich denke, das ist jedem klar. Und wenn da nichts ist, dann preist den Herrn dafür. Aber wenn etwas ist, dann ist heute die Gelegenheit. Nicht laut, aber für dich persönlich, dieses Gebet zu nehmen, die Lücken zu füllen mit den Namen, mit den Personen, die dir schwer sind auf dem Herzen und es vor Gott zu bringen, befreit zu werden, um dann auch wirklich dann jubeln zu können, zu sagen, auch mir wurde vergeben, auch mir wurde vergeben und ich will nicht hart bleiben, denn mit Fäusten werden wir nichts empfangen. Deswegen machen wir unsere Hände auf und beten zu unserem Herrn.